Wer oder was entscheidet eigentlich, was gute Kunst ist und wie kann man das einschätzen? Entscheidet das der Markt, der Verkaufswert oder das innere Empfinden? Was ist überhaupt Kunst? Kann jeder oder kann jede Kunst, das frage ich einen Menschen, der schon mal Kunst studiert hat oder es wollte und eigentlich auch Künstler ist und das hoffentlich auch noch macht, seine Collagen. Die Rede ist von Sergei Lochthofen. Hallo Herr Lochthofen.
Ich grüße unsere Zuhörer. Sie kommen uns ja dreimal um die Ecke herum hier am frühen Morgen. Sie spielen wohl darauf an, dass uns der gute Christo abhanden gekommen ist.
Ja.
Ja, Sie haben fast alles richtig genannt, was zur Kunst gehört. Aber es gehört natürlich auch eine gute Idee dazu. Und man muss es auch verkaufen können. Picasso war nicht nur ein großer Künstler, sondern auch ein großer Verkäufer. Das heißt, es gibt sicherlich da draußen auch noch ein paar Leute, die wir nicht kennen, weil sie einfach zu bescheiden sind oder weil sie das nicht wichtig finden. Und denken Sie mal, der große Van Gogh hat, wenn ich mich richtig erinnere, nur ein einziges Bild in seinem ganzen Leben verkauft. Den Rest hat sein Bruder Theo bezahlt. Also, das ist schon etwas komplizierter, aber der Markt spielt eine große Rolle und Christo passte gut dazu und hatte aber auch eine gute Idee gehabt, die es verpacken ließ, sich im Kleinen wie im Großen machen. Und ich erinnere mich, die Geschichte mit dem Reichstag, jeder, der in dieser Zeit ja nun schon erwachsen war und Interesse hatte, ist ja mal nach Berlin gefahren. Das hat mich mit Berlin als Stadt sehr versöhnt, diese entspannte Atmosphäre. Die Deutschen waren da noch lange vor dem berühmten Fußballmärchen ganz entspannt. Es kamen viele Leute aus der ganzen Welt. Und ich hatte sogar später mal ein ziemlich intensives Gespräch mit Wolfgang Schäuble. Der war ja damals einer der absoluten Gegner dieser Verpackungsgeschichte. Führte eigentlich die Konservativen an, konnte sich nicht vorstellen, dass man den Reichstag sowas antun könnte. Und ich habe dann Jahre später mit ihm zusammengesessen, habe gesagt, Herr Schäuble, das war doch wirklich nicht richtig, dass Sie sich da so gewehrt haben. Und er räumte es dann letztlich ein, dass er es dann, als es geschehen ist, auch als hervorragend empfunden hat und dass einer der großen Fehler seines Lebens gewesen sei, sich da lange Zeit dagegen zu stellen, denn es hat ja Jahrzehnte fast gedauert, bis man es durchgesetzt hatte, bis man Kohl rumgekriegt hatte und all die anderen Dinge, die dazu gehören. Also insofern sage ich es mal, es ist ein großer Mann gegangen. Es wird uns fehlen, weil es ist auch immer viel schwerer, als es früher der Fall gewesen ist, 59er, 60er Jahre Leute aufzubauen, die so solitär sind und uns so toll vorkommen, weil aus der geschichtlichen Perspektive heraus das Ganze so erscheint. In der Gegenwart sehen wir die Leute eher klein und unwichtig. Insofern schade. Übrigens mal ganz kurz in Erfurt gewesen, Christian.
Ach, tatsächlich? Ja. Wir kommen uns auch gut vor, wenn wir gegen Rassismus auf die Straße gehen, wenn wir gegen Rassismus sind, wenn er woanders stattfindet. Das ist ja mal schön, rüber zu gucken auf den doofen Trump und auf da, wo der Rassismus ist. Aber der Rassismus steckt ja in uns drin, durch Kolonisation und auch in der Gesellschaft, auch vor allen Dingen in Deutschland. Kann das sein?
Ja, selbstverständlich. Wir beschäftigen uns mit dem Thema ja aber auch schon ziemlich intensiv und wir beide hier in der Sendung mit unseren Zuhörern natürlich auch die ganze Zeit. Also wenn Sie Antisemitismus nehmen, es ist ja auch eine Form von Rassismus, oder wenn Sie diese sozusagen Entwicklung der AfD nehmen und ihre politische Ausrichtung, da ist es ja auch eine nicht nur rechtsradikale Partei, sondern auch eine rassistische Partei. Insofern sage ich mal, ist für Deutschland das Thema nicht neu. Auch vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte ist das ja natürlich katastrophal, zumal es fängt ja schon bei dem Wort Rassismus an und Rasse. Es ist wissenschaftlich ja nachgewiesen, dass das alles Unsinn ist, was dem zugrunde liegt. Dass das nichts davon ist belegbar. Es ist ein Überschwappen aus dem 19. und 20. Jahrhundert, schon allein der Begrifflichkeit. Aber natürlich nimmt man das, um die Dinge abzukürzen. Was ich bemerkenswert finde, dass tatsächlich in Amerika nicht nur die farbige Bevölkerung, nicht nur die Schwarzen auf die Straße gehen, sondern auch die Weißen dazu kommen. Viele junge Leute, vor allem die Jugend, geht dazu. Und hier auch, ich würde nur bitten, wir haben immer wieder das Problem, dass dann letztlich, wenn die vernünftigen Demonstranten abgezogen sind, dass da ein Rest übrig bleibt, Chaoten, Mob, was auch immer, und die dann plündern oder anzünden und Konflikt suchen. Es ist sicherlich in einem bestimmten Alter, sagen wir, nicht zu vermeiden, dass sowas passiert, aber das diskreditiert natürlich die ganze Geschichte. Und in Amerika gibt es ja auch dem Präsidenten die Möglichkeit, Muskeln zu zeigen. Das heißt, eine friedliche Demonstration ist schwerer angreifbar. Aber auch das, das haben wir gesehen, als er den Weg sich freiräumen ließ zur Kirche, auf dem Weg mit der Bibel. Pervers sind sie im Prinzip, die ganze Geschichte. Aber man gibt ihm immer wieder auch die Möglichkeit, sich so zu produzieren. Das heißt, mehr Disziplin an dieser Stelle wäre jetzt im Augenblick sehr viel besser und bei uns genauso. Und natürlich müssen wir aufpassen, dass der klein Rassismus ja natürlich auch hier in Ostdeutschland genauso verbreitet ist wie fast wie in Amerika. Es begann schon mit den vietnamesischen Gastarbeitern, die wir zu DDR-Zeiten hatten, wie die behandelt wurden.
Ja, ist schon gemein. Protest soll immer friedlich bleiben, aber das Drumherum ist gewalttätig.
Und nicht drumherum, das ist eine kleinere Gruppe, aber die natürlich dann den nächsten Tag dann auch in den Schlagzeilen ist. Es gibt immer vielen Leuten die Möglichkeit zu sagen, da schaut mal, was da ist und so weiter. Wir haben ja diese Entwicklung manchmal, da wird rechtsradikal irgendeine Geschichte losgelassen, wo wir alle zu Recht empört sind, sagen, schaut mal. Und dann zwei Tage später irgend paar Links-Chaoten dann in Konnewitz hauen dann auch irgendein Ding raus, wo du sagst, naja, das hat jetzt wieder gut dazu gepasst, das relativiert natürlich und macht allen die Möglichkeit, gibt die Möglichkeit zu sagen, ja, das ist auf der anderen Seite ja genauso. Also insofern sage ich mal, das ist schwer durchzusetzen, aber es wäre gut, wenn die Leute, die da Kontakt in die Szene haben, dass die da beruhigend wirken und sagen, pass mal auf, jetzt geht es mal um ein bisschen mehr als nur um euren eigenen Frust im Augenblick.
Wenn man jetzt eine Diktaturen vergleicht, ist das schwierig. Ist Trump ein Diktator oder nur ein durchgeknallter Typ? Und Putin und Trump zu vergleichen, halte ich für ein bisschen schwierig, weil die Gesellschaftssysteme, die Länder zu vergleichen, ist ebenfalls schwierig. Obwohl, wenn man sich die Denkmäler anschaut und die Erinnerungskultur, gibt es da schon Parallelen. Aber Trump mit Putin zu vergleichen, vielleicht vom Psychogramm, aber ansonsten das eine ist ja ein Autokrat und das andere ist ein durchgeknallter Präsident, oder wie würden Sie das beurteilen?
Also ganz so einfach ist das nicht. Natürlich gibt es da gesellschaftlich große Unterschiede, auch zu China, sage ich jetzt mal, die Art und Weise, wie man sozusagen autoritär das Land regiert. Aber Donald Trump hat man das Gefühl, dass er nicht nur durchgeknallt ist, sondern auch ein bisschen träumt davon, also seine Möglichkeiten in Richtung eines Putins auszuweiten. Sei es diese Debatte in Amerika gerade, ob die Armee eingesetzt wird, also die martialische Geste Amerikaner gegen Amerikaner. Das ist natürlich eine Geschichte, die man so nie hätte erwarten können an dieser Stelle. Aber Donald Trump ist mit dem Rücken zur Wand. Es ist ein Jahr, wo die Wahlen stattfinden. Er hofft natürlich, dass die Wirtschaft anspringt im Herbst und dass er auf diese Art und Weise Argumente bekommt, denn sonst alles andere läuft nicht gut für ihn. Zumindest in Bezug auf die Leute, die unentschieden sind. Das heißt, jene, die auch Demokraten oder Republikaner wählen können. Die Demokraten an sich, das sind ja auch zum Teil Leute, die da protestieren in Washington, auf die nimmt er keine Rücksicht. Das ist ihm egal, der Polarisierte, das ist der Hass, damit da eine Zuspitzung erfolgt. Seine eigenen, den Kern der Republikaner hat er hinter sich, da muss man sehen, dass die Umfragewerte für ihn sehr nicht so schlecht sind, wie sie sein sollten eigentlich. Es geht um die Schwankenden dazwischen und da würde er als harter Mann sich profilieren und da würde ihm natürlich sehr entgegenkommen, wenn er so auftreten könnte wie ein Putin, also per Dekret die Dinge regeln ohne Parlament und am besten, sage ich jetzt mal, stündlich die Dinge ändern können, ohne jemanden Rechenschaft abzulegen. Das ist natürlich eine Tendenz, die ja wir beobachten müssen und auch den Spielraum, den ein amerikanischer Präsident an dieser Stelle hat. Da werden ja Gesetze aus 1805 oder sowas bemüht, um dann das machen zu können. Das ist schon eine schaurige Entwicklung. Das heißt, neben dem durchgeknallten Präsidenten gibt es da auch natürlich eine Grundtendenz, die zeigt, dass die Führungsmacht des Westens doch auf sehr wackeligen Füßen im Augenblick steht.
Die alten Philosophen haben schon gesagt, es sei denen Macht gegeben, die sie eigentlich nicht wollen, denen das zuwider ist, dann machen sie es am besten. Und Angela Merkel, habe ich das Gefühl, die genießt nicht ihre Macht, macht es aber trotzdem aus Verantwortungsbewusstsein oder ist sie doch auch eine Machtpolitikerin?
Na, durch und durch. Also sie ist sogar eine sehr gewiefte, ein Naturtalent auf diesem Gebiet. Man hätte es ja nicht vermuten können. Die Voraussetzungen, als sie nach der Macht griff, waren ja denkbar schlechter. Also Frau aus dem Osten, nicht sozusagen normales Gewächs der Hierarchien im Westen. Also es sprach eigentlich fast alles gegen sie, aber dann zeigte sich, dass sie sehr beharrlich, sehr uneitel, das war ein ganz wichtiger Punkt in der Auseinandersetzung mit den ganzen Männern, die drumherum sozusagen Testosteron gesteuert versuchten, ihr die Macht streitig zu machen. Denken Sie mal dran, wie sie den Merz entsorgt hatte damals. Das heißt also, sie hat ein Talent dafür, rechtzeitig sich abzuducken und dann aus der Deckung zu kommen und zuzustechen. Also da ist sie schon sehr gewieft und es geht natürlich schon um Macht. Man bleibt nicht so lange an der Spitze einer politischen Entwicklung eines Landes, wenn man nicht machtbewusst ist. Aber im Augenblick ist die Frage ja, ihre Popularität ist mit der Krise um Corona deutlich gestiegen. Man sieht, dass Deutschland gut geführt worden ist in dieser Zeit. Und ich glaube, wenn Sie jetzt die Bevölkerung in Deutschland fragen würden, soll es Merkel nochmal machen oder Herr Merz oder Herr Söder oder Herr Laschet, würde mit Sicherheit die Mehrheit, auch der Wähler, die auf dieses ankommen, sagen, der Merkel soll es nochmal machen. Aber ich glaube nicht, dass sie sich nochmal breitschlagen lässt. Sehen Sie, 2015, also dieses Krisenjahr mit wir schaffen das doch und mit der großen Flüchtlingszahl, die nach Deutschland kam. Kurz davor, bevor das begann im Sommer, stand sie im Zenit ihrer Popularität. Das heißt, sie hatte das Gefühl, also alles, was du anfasst, gelingt dir, ja. So, und dann mit einmal dieser Absturz nach unten und heute natürlich für einen Teil auch der Bevölkerung, vor allem im Osten, das ist ja das Interessante dran, dass die Ostdeutschen niemanden, der aus ihren Reihen kommt, so eine Karriere wünschen, also sie neiden eher. Sie ist unpopulär bei einem Teil bis zum Hass. Andere sagen, ganz vernünftig, sollte lieber dranbleiben, da kommen wir auch durch die nächste Krise, also nicht nur die Finanzkrise und die Corona-Krise. Aber ich glaube nicht, dass sie sich nochmal umstimmen lässt, das Experiment nochmal einzugehen, populär zu sein, dann wieder unpopulär runterstürzen, das verträgt man nicht so oft in seinem Leben. Ich glaube, sie will dann abtreten, wenn alle sagen, ach schade, dass sie geht. Das ist natürlich für einen Politiker sozusagen der entscheidende Moment.
Der in Stein gemeißelte Satz, keine Schulden zu machen, Schuldenbremse, Schulden sind schlecht, selbst Olaf Scholz, der Hardliner, hat sich breitschlagen lassen und sich irgendwie mal gut beraten lassen, 130 Milliarden Konjunkturpaket, Europa kann Geld schöpfen und das macht es jetzt auch und Deutschland auch. Ist das ausreichend, 130 Milliarden, die man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen kann, wie viele Nullen da sind und da ist ja eh virtuell.
Naja, die Nullen sind sicherlich für diejenigen, die das nachzählen, etwas plastischer als für uns beide, weil uns würde eine von diesen Nullen reichen, um vielleicht zufrieden zu sein. Ich fang's mal im Kleineren an. Also leider geht ja die Zeit sehr schnell dahin in einer Woche und Ereignisse wie in Thüringen, dass man über eine Milliarde in Thüringen in die Dinge stecken will, geht ja unter. Das ist für ein Land, das sozusagen 9 oder 10 Milliarden überhaupt Einnahmen hat, diese im Jahr schon immens viel. Und es zeigt, dass wir in der besseren Zeit, sowohl in Thüringen als auch in Deutschland, sehr vernünftig mit den Dingen umgegangen sind. Es gibt ja eine ganze Reihe extremer Kritiker, vor allem von rechts, die, aber auch von links, die sagten, mehr Geld ausgeben für das, für jenes und so weiter, haut's raus und so weiter. Es wurde die ganzen Jahre doch ziemlich aufgepasst darauf, dass wir Schulden abbauen, dass wir uns nicht neu verschulden. Das ist auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene, wo es noch viel schwerer ist für ein ostdeutsches Land, ist das durchgesetzt worden. Man muss sie erstmal loben. Das heißt also, es gab viele Begehrlichkeiten und diejenigen, die gesagt haben, damals hält Geld raushauen, die halten ja heute Klappe. Die erzählen ja nicht, naja, wenn man Blödsinn erzählt, sonst hätten wir ja jetzt nicht so viele sozusagen Reserven. Ja, die Reserven wären ja verbraucht in dieser schweren Situation. Also, die warten jetzt ab, bis sie wieder mal meckern können. Ich würde mal sagen, das ist die Basis dafür, was wir hier tun. Und natürlich erfolgt eine enorme Verschuldung durch die Entwicklung. Das Entscheidende, was passieren sollte, dass wir uns das nicht zerreden lassen, alle gemeinsam, denn Wirtschaft ist zu 50% auch Psychologie. Das ist ein alter Lehrsatz und der bleibt bestehen. Das heißt, dieses Geld muss so ankommen, dass alle das Gefühl haben, Mann, wir haben das doch ganz gar nicht so schlecht geschafft mit Corona. Dann gehen die Leute wieder ins Geschäft, dann gehen sie einkaufen, dann kaufen sich Autos, ob nun Diesel oder Elektro wäre mir lieber, aber es ist mit Elektro noch nicht ganz so einfach, ja, das wissen wir ja. Du kannst ja nicht einmal quer durch Deutschland mit Elektro fahren, weil einfach sozusagen die Infrastruktur und auch die Energie nicht reicht für die ganzen Dinge. Also das heißt, da ist noch viel Luft zur Verbesserung. Aber insgesamt wäre es gut, wenn wir im Herbst eine Stimmung hätten. Es hat uns eine richtige in die Magengrube gegeben, diese Corona-Geschichte. Aber wir packen das. Dann, wenn die Bevölkerung dieses Gefühl hat, wird es auch hier in Deutschland gut vorangehen. Und zweitens brauchen wir natürlich die internationale Entwicklung. Es muss schnellstens Amerika, China, all die Regionen wieder anspringen. Dann kommen die Deutschen gut dadurch. Ich habe Zuversicht, dass dieses große Paket national, aber auch die kleinen Geschichten, die etwas kleineren, die aber nicht weniger anstrengend sind, die in den Ländern gemacht werden, dazu beitragen, dass die Stimmung gut ist. Das wäre ganz wichtig, dann bleiben auch viele Arbeitsplätze erhalten.
Sagt Sergei Lochthofen, ich danke Ihnen fürs Gespräch, wünsche Ihnen eine angenehme Woche und bis zum nächsten Montag.
Das ging ja schnell. Ich freue mich auch, wenn wir nächste Woche uns wieder sprechen.
Danke, tschüss.